bit. Unser Herr und Gott, wir danken dir für dein Wort, dass du in unser Leben hineinsprichst. Wir danken dir, Herr, dass du uns alles gegeben hast zu unserer Unterweisung, dass du uns alles offenbart hast, was nötig ist, um dich zu erkennen als unseren Retter, als unseren Herrn, als unseren König. Und Herr, wir bitten dich, gebrauche nur noch diesen Tag, gebrauche diesen Gottesdienst, um an unseren Herzen zu wirken, um uns zu heiligen, um Glauben zu festigen, ja, und auch um Glauben zu wecken. Jesus Christus, du bist unser hoher Priester, wie wir gelesen haben, der ein für alle Mal alles dargebracht hat, was nötig ist zu unserem Heil. So lass uns auf dich schauen, wenn wir dein Wort hören und darüber nachdenken. O Herr, gib uns Augen zu sehen und Ohren zu hören. Amen. Es gibt heute rund 6.900 verschiedene Sprachen auf der Welt. Dabei vermutet man etwas weniger als 100 Sprachfamilien, aus denen sich dann die weiteren Sprachen entwickelt haben, sodass es Verwandtschaftsbezüge unter den Sprachen gibt. Und es ist aber interessant, dass selbst Gemeinsamkeiten unter den verschiedenen Sprachfamilien herrschen. Es gibt manche Namen, die kommen irgendwie in den ganz unterschiedlichen Teilen der Erde, in den ganz unterschiedlichen Sprachfamilien vor. Und die Sprachenwissenschaftler, sie wundern sich, ja, sie finden keinen richtigen Konsens, ob sich diese Sprachfamilien separat entwickelt haben oder ob sie irgendwie auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgehen. Es gibt für beides scheinbar Argumente und Gegenargumente. Doch da, wo die Wissenschaftler im Dunkeln tappen, da gibt uns das Wort Gottes erneut Licht. Und jeder, der große Mühe hatte, die unregelmäßigen Verben im Englisch zu lernen oder die unbegreifliche Aussprache französischer Wörter oder einige unter uns die scheinbar willkürliche Besetzung der Artikel im Deutschen oder wer damit beschäftigt war, anderen eine Fremdsprache beizubringen. Ja, jeder, der jemals etwas mit Fremdsprachen zu tun hatte, dem erklärt die Bibel hier den Ursprung und Grund dafür. In unserem Predigttext eine bekannte Geschichte, sie wird oft der Turmbau zu Babel genannt und wir finden diesen Text in 1. Mose Kapitel 11 in den Versen 1 bis 9. 1. Mose Kapitel 11 und wir lesen ab Vers 1. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer den anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Wie gesagt, die Sprachwissenschaftler, sie kommen mit ihren Methoden zu keinem einheitlichen Schluss und das ist kein Wunder, denn es war ein Wunder. Die Sprachverwirrung war ein Wunder, ein außerordentliches und einmaliges Eingreifen Gottes, so dass auf einem Schlag, an einem Tag, nicht mehr nur eine Sprache auf der ganzen Erde gesprochen wurde, sondern vielleicht rund 100 Sprachen. Und diese haben sich dann in den letzten Jahrtausenden auf fast 7000 Sprachen erweitert. Doch diese Geschichte wurde nicht aufgeschrieben, um die menschliche Wissenslücke zu stopfen und zu erklären. Es geht nicht allein darum zu erklären, warum gibt es so viele verschiedene Sprachen? Warum muss ich so aufwendig Vokabeln lernen? Der Turmbau zu Babel spricht nicht nur über die Entstehung der Sprachverwirrung, sondern im Kern dieser Geschichte geht es um andere Verwirrungen, die dann zur Verwirrung der Sprachen geführt haben. Und darum habe ich diese Predigt überschrieben mit dem Titel Verwirrungen in Babel. Verwirrungen in Babel. Hier finden wir nämlich einen Hauptaspekt der Geschichte. Es zeigt auf, wie falsch und wie verwirrt das menschliche Herz ist. Wie leicht es sich verführen lässt zur Rebellion gegen Gott. Aber diese Geschichte zeigt auch auf, all das ist kein Hindernis für Gott. Ja, alle Rebellion der Menschen ist verwirrt und verirrt. Gott kommt aber dennoch ans Ziel. Und wir werden, so Gott will, nächste Woche noch einmal diesen Text in etwas größerer Perspektive betrachten. Aber heute schauen wir einmal diese Verwirrungen in Babel an. Und dabei blicken wir nicht allein auf die verwirrten Sprachen am Ende, sondern wir sehen auf die verwirrten Herzen zu Beginn. Und mein erster Punkt ist vertauschter Ruhm. Vertauschter Ruhm. Die Menschen in unserer Geschichte, sie gehen in Richtung Osten, also von dem Gebirge Ararat, wo die Arche Noah fußte. Und von dort aus gingen sie in Richtung Osten. Und sie kamen zu einer sehr fruchtbaren Ebene, dem Land Shinar. Nicht China, ich weiß, für Fremdsprachler ist das deutsche weiche CH schon an sich schwierig. Das ist auch eine Konsequenz der Sprachverwirrung. Das Land Shinar, das ist das sogenannte Zweistromland, Mesopotamien genannt, im heutigen Irak. Und dort zwischen Euphrat und Tigris ist eine weite Ebene, die sehr, sehr fruchtbar ist. Und dort machen sie Halt und sie fangen an, eine Stadt zu bauen. Und zu der Stadt soll ein großer Turm gehören. Vielleicht eine Art Wahrzeichen dieser Stadt. Und soweit ist erstmal überhaupt nichts Schlimmes daran. Aber sie erklären ihre Motivation für ihr Bauprojekt ganz frei heraus. In Vers 4 lesen wir, und sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Eine monumentale Stadt und ein besonderes Wahrzeichen, dieser riesige Turm. Aber zu welchem Zweck? Wir machen uns einen Namen. Namen steht hier für Ruf, für Ruhm, für Ehre und Anerkennung. Wer auch immer diese große Stadt mit diesem hohen Turm sieht, der wird vor Ehrfurcht erblassen. Und der wird denken, was für großartige Menschen leben dort, die solch ein riesiges Werk vollbracht haben. Ja, die Menschen, sie wollten gerühmt werden, sich selbst Ehre verschaffen. Ja, sie wollten erhaben sein, erhoben sein. Und was eignet sich da besser als ein Turm? Es war ein deutscher Archäologe, Robert Koldewey, der 1899 das antike Babylon entdeckte und 1912, 13 Jahre später, das Fundament eines großen Turmes ausgrub. Unser Text beschreibt hier nicht näher das Aussehen des Turmes, aber vermutlich war der Turm eine Art Stufenpyramide. Der Fachbegriff ist Zikkurat. Eine beachtliche Leistung. Dort in Mesopotamien gibt es nicht nur viele natürliche Steine, aber dafür viel lehmiger Boden. Und sie haben das Hindernis überwunden, dass sie nicht von irgendwelchen fernen Steinbrüchen die Steine hergebracht haben, sondern sie haben das Ziegelbrennen erfunden. Sie konnten diesen Lehm, der so weich ist und spröde ist, sie konnten daraus feste Ziegel machen. Ziegel brennen. Und so konnten sie schnell und günstig massive Bauwerke bauen. Und zum besseren Halt, dass sie nicht die Steine einfach nur lose aufeinander schichteten, benutzten sie natürlichen Asphalt. Das ist eine Art Erdharz. Wir kennen das immer noch von Straßenbau. Das ist tatsächlich ein Bindemittel, so etwas wie Mörtel, um die Steine, um diese Ziegel festzumachen. Und tatsächlich, Ausgrabungen beweisen, dass in Mesopotamien sogar im 3. und 4. Jahrtausend vor Christus bereits so gebaut wurde. Man hat Mauern gefunden, noch Reste von Bauwerken, die genau so mit gebrannten Ziegeln und Asphalt als Mörtel immer noch Bestand hatten. Eine erstaunliche Leistung, zu der Menschen fähig sind. Wirklich. Wenn wir mal Museen besuchen, in Berlin ist einiges von dem antiken Babylon, was Koldewey ausgegraben hat, ausgestellt, das große Ishtar-Tor und all die Dinge. Es ist beachtlich zu sehen, was der Mensch in der Lage ist. Auch bis heute an Ingenieurskunst und dergleichen. Es ist beachtlich zu sehen. Aber was ist nochmal der Antrieb hier? Was ist die Motivation? Eigener Ruhm. Wir wollen, dass unser Name auf den Titelblättern der Zeitung ist, dass unser Bild auf den Covern der Zeitschriften ist, dass unser Ruhm bewundert wird von allen. Unsere Ehre, die über allen thront. Sie wollen sich einen Namen machen und letztendlich bedeutet das, sie wollen ihren Namen anstelle von Gottes Namen. Das ist die sündige Haltung. Es ist immer dieser Austausch des Ruhmes. Gottes Ruhm wird abgetan, damit mein Ruhm hervorgebracht werden kann. Ihren Ruhm, ihre Ehre, anstelle von Gottes Ehre wollten sie setzen. Sie sagen, die Turmspitze soll bis zum Himmel sein, bis an den Himmel sein. Das kann natürlich eine Übertreibung sein für eine besondere Höhe des Bauwerkes, so wie wir ja auch sagen, Wolkenkratzer zu den Hochhäusern, einfach um auszudrücken, wie hoch, wie besonders überragend diese Gebäude sind. Aber hier geht es wahrscheinlich um mehr. Der Grieche Herodot, er wird der Vater der Geschichtsschreibung genannt, er bereiste im 5. Jahrhundert vor Christus ganz viele Länder, unter anderem auch Mesopotamien und Ägypten, und er schrieb deren Geschichten und Bräuche auf und das, was er beobachtet hat. Und in Mesopotamien, da berichtet er, dass er selber noch einen großen Turm in Babylon gesehen hat, den er bewunderte. Und er sagte, der war so enorm, so gigantisch. Er bestand aus 8 riesigen Schichten, aus 8 riesigen Blöcken, die aufeinander gestapelt waren und bunt verziert waren. Und ganz oben war eine Art Tempel. Und hier sollte sich die Menschenwelt und die Götterwelt begegnen. Also die Spitze des Turmes, die sollte sozusagen eigentlich schon zum Himmelreich gehören. Der Turm sollte eine Art Treppe zwischen Himmel und Erde sein. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 1, dass die sündigen Menschen die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschen mit dem Bild von vergänglichen Menschen und Tieren, mit dem, was geschaffen ist. Und so machen hier die Bauleute das Gleiche. Sie wollen göttlichen Ruhm. Sie wollen ihren Ruhm an der Spitze des Tempelturmes haben. Und somit die Ehre und den Ruhm Gottes, der in den Himmeln thront, niederwerfen. Das ist, was sie hier tun. Der Turm ist ein riesiges Abbild für den Hochmut und die Ruhmsucht der Menschen. Zur Zeit Seths, dem Sohn Adams, heißt es in 1. Mose 4, fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Aber hier, zur Zeit Babels, fing man an, sich selbst einen Namen zu machen. Sie suchten ihre Ehre, ihren Ruhm, ihren Einfluss. Ihr Name sollte gepriesen sein. Ihr Name sollte hoch erhoben sein über der ganzen Welt. An der Spitze des Turmes, ja, schon zum Himmel gehörig. Und was haben sie für einen Namen bekommen? Babel. Das klingt so ähnlich wie Babil, das hebräische Wort für verwirren. Die Babylonier, sie nannten ihre Stadt Babilim, das heißt Tor der Götter. Aber dieser so hohe Name geht in der Geschichte ein als ein Spottname. Babel, Verwirrung. Sie haben den Ruhm Gottes vertauscht mit ihrem eigenen Ruhm. Und es trifft zu, was Paulus über alle Menschen sagt, die in ihrem Herzen den Ruhm Gottes hochmütig vertauschen. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Tatsächlich finden wir hier so einiges an Sarkasmus in dieser Geschichte. Gott muss sogar erstmal herabsteigen. Er muss sich tief herabbeugen, um dieses riesige Bauwerk zu sehen. Aus seiner Perspektive ist es winzig klein. Sie meinen, es reicht schon bis zum Himmel, aber Gott, er muss erstmal tief herabfahren, um überhaupt anzusehen, was sie da für kleine Lego-Steine aufgebaut haben. Ja, der Hochmut im Herzen der Menschen, der vertauschte Ruhm, das ist eine Verwirrung des Herzens. Und das gilt damals, vielleicht ein oder zwei Jahrhunderte nach der Flut, genauso wie heute in unserer postmodernen und so arroganten und hochmütigen Welt, die wir auf alle Generationen vor uns so abschätzig herabblicken und denken, ach, was haben die schon geleistet? Wir sind doch viel größer. Wir sind doch so viel weiter. Wir sind doch so viel intelligenter. Aber der Hochmut des Menschen führt zum Fall. Und wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, sagt die Bibel. Es ist eine Verwirrung des Herzens, den eigenen Ruhm zu suchen, anstatt Gottes Namen zu ehren. Und darum prüfe und wehre alle Gedanken des Hochmuts in deinem Herzen. Darauf zielt dieser Text unter anderem. Unser Herz ist betrügerisch, es ist verwirrt, verdreht durch die Sünde. Kennt ihr das, wenn sich Gedanken des Stolzes breit machen für das, was Gott doch eigentlich in seiner Gnade Gutes in uns gewirkt hat? Da gibt es geistliche Siege, da gibt es Fortschritt der Heiligung, da gibt es Dinge, die so offensichtlich etwas Gutes bewirkt haben. Erinnert ihr euch an Gideon, dem Richter? Seine Armee wurde auf 300 Mann reduziert, gegen eine Übermacht von mehreren 10.000. Um deutlich zu machen, das hier ist Gottes Sieg, das hier ist Gottes Werk, das hier ist das, was Gott tut und nicht der Mensch. Und nur wenig später steht da eine Statue zu Gideons Ehre. Wo kommt die denn her? Und plötzlich heißt sein Sohn Abimelech, mein Vater ist König. Wie konnte das denn passieren? Babel lehrt uns die Verwirrung unseres eigenen Herzens. Dass wir so gefährdet sind, den Ruhm Gottes mit unseren eigenen Ruhm zu vertauschen. Und vielleicht denkst du sogar, du errichtest etwas Großartiges für Gott. Ein Turm. Als ein Tempel. Ich mache das alles für Gott, sagst du dir. Ich arbeite und baue und investiere mich und opfere Zeit und Mühe und Kraft. Das alles ist für Gott. So dachten bestimmt einige Erbauer Babels. Das machen wir für Gott. Diesen Turm, diese Stadt. Doch ihr Herz hat Gott bereits vertauscht mit dem Bild von sich selbst. Sie betrügen sich selbst. Sie sprechen von Gott und meinen sich selbst. Sie sprechen von dem Ruhm Gottes und meinen ihren eigenen Ruhm. Es hat nur noch einen Schein von Frömmigkeit, denn sie dienen sich selbst, sie dienen ihren eigenen Ruhm. und denkt nicht, oh, das passiert mir nicht. So bin ich nicht. Diese Geschichte soll uns aufzeigen, das liegt im Herzen der Menschen. Nicht nur in den ersten Generationen, von denen wir hier lesen. Das trifft auf unsere Generation zu. Diese Gefahr trifft auf unser Herz zu. Und diese Geschichte soll uns aufzeigen, so ist unser Herz von der Sünde verwirrt. Und sagt nicht, ach, das trifft haargenau auf Bruder X zu und Schwester Y, oh, das muss sie mal hören. Mein lieber Freund, solche Gedanken sind Grundlage eines prahlerischen Turms. Genau so baut sich der Turm des Hochmuts. Prüfe und wehre Gedanken des Hochmuts in deinem Herzen. Die Sünde verwirrt. Ja, manchmal ist es schwer zu erkennen, diese eigenen bitteren Wurzeln in unserem Herzen. Aber genau darauf weist uns dieser Text hin. Hier ist eine Wurzel alles Übels, der Stolz des Menschen. Und darum ist auch Lästerei und üble Nachrede, intrigante Ränkeschmiede so boshaft. Man blickt auf die vermeintlich Schwächeren, auf die vermeintlichen Schwächen anderer, versucht sie noch aufzutürmen, aber kümmert sich nicht um den Turm, der sich Stein für Stein im eigenen Herzen erhebt. Man macht andere nieder, um sich selbst zu erheben. Das ist die Grundlage von Lästerei und übler Nachrede. Fördere Gedanken der Demut und der Wertschätzung anderer. Sagte mal ein Bruder, der unterste Weg ist immer frei. Spruch habe ich mir gemerkt. Bereit zu sein, zu verzichten, auch darauf unser Recht zu bekommen, unser Recht zu erkämpfen, vielleicht sogar uns demütigen zu lassen, dass wir nicht zurückschlagen, wenn wir verletzt worden sind. Auf diesem Weg gibt es keinen Stau. Der unterste Weg ist immer frei. Denn diesen Weg finden wir nicht auf der Turmespitze, wo wir auf alle anderen herabblicken, sondern da, wo wir lernen, auf andere heraufzublicken, aufzusehen, ihre Gaben zu schätzen, ihre Arbeit zu achten, ihre Ansichten zu respektieren, ihre Fehler mit Liebe zu bedecken. Fördere Demut. Das heißt, Demut ist Dienemut. Mut, anderen zu dienen, als nur den Dienst der anderen für sich zu suchen. Zu geben, ohne den eigenen Vorteil zu berechnen. Zu lieben und Gutes zu tun, ohne die eigenen Leistungen herauszustellen, um bewundert zu werden. Ja, unser Herz ist so betrügerisch, wir wollen sogar für unsere Demut stolz sein. Und es wie eine Trophäe auf die Spitze des Turmes stellen. Aber Demut fängt im Herzen an. Es fängt da an, wo der Turm des Stolzes immer wieder neu abgebaut wird. Und das können wir am besten lernen, wenn wir auf den sehen, der sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus hat sich selbst erniedrigt. Er, der nicht nur den Himmel nahe war, sondern er wohnte in der Herrlichkeit des Himmels. Ihm gehörte die Herrlichkeit des Himmels. Es war sein. Und er erniedrigte sich selbst und er nahm Knechtsgestalt an. Die niedrigste Position. Er wurde verspottet, er wurde verachtet, er wurde verraten, er wurde geschlagen, er wurde bespuckt, er wurde zu Unrecht verurteilt, er wurde entkleidet, verhöhnt, gefoltert, getötet. Er ist gestorben für unsere Türme des Stolzes. Für unsere Abkehr von Gott wurde er am Kreuz von Gott verlassen. Für unsere Rebellion hat er sich strafen lassen. Und wenn es einen Menschen gab, der das Recht und genug Grund gehabt hätte, auf alle Menschen herabzusehen, so war es Jesus. Und er war demütig, von Herzen demütig. Wenn wir sein Leben betrachten und seine Worte und Handlungen bedenken, dann lernen wir, nicht mehr hoch von uns zu denken, Und dieser Jesus, der sich selbst erniedrigte, dessen Namen hat Gott über alle Namen erhöht. Und das ist das Handeln Gottes. Der, der sich selbst erniedrigt, der wird von Gott erhöht. Denn nicht wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Und darum, achtet auf die Verwirrungen des Herzens, den eigenen Stolz. Und zweitens, verkehrte Pläne. Das zweite Motiv, welche die Menschen hier so dreist und ungeschminkt aufsagen, das ist die Sicherheit vor Zerstreuung. Sie wollen eine Stadt bauen, um an einem Platz, an einem Ort zu bleiben. Ich lese noch einmal Vers 4, und sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel, so wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Es ist durchaus verständlich. Sie haben einen sehr fruchtbaren Ort besiedelt, zwischen Euphrat und dem Tigris, und es war eine Ebene, ein weites, flaches, freies Land. Wie können Sie Ihren privilegierten Platz sichern? Wie können Sie diesen Reichtum bewahren? Durch Mauern und durch Masse. Eine große Stadt, die viele Menschen an einem Ort hält. So erhält man Kraft, das zu bewahren, was man hier gewonnen hat. Einen großen Turm, der die Menschen immer wieder zurückfinden lässt. Einen zentralen Sammlungsort, der Babel zur Metropole macht und somit sowohl den Besitz als auch die Macht schützt. Diesen Einfluss, den sie erworben haben. Sie überlegen sich also ein Projekt, was es attraktiv macht, in Babel zu wohnen. Ja, so manche Städteplaner machen sich auch Gedanken, wie können wir unsere Stadt wieder attraktiver machen für Studenten oder für besondere Fachleute. Und hier in Babel sehen wir, sie schaffen Arbeitsplätze. Das ist ein gigantisches Projekt. Sie brauchen viele Arbeiter. Sie schaffen Arbeitsplätze. Sie bieten feste Wohnungen an. So eine Stadt, sie ist zum Wohnen da. Hier gibt es Häuser, hier gibt es feste Städte. Sie müssen nicht in Zelten wohnen. Sie können Häuser aus Ziegeln bauen. Schutz vor Gefahren. Sie bieten eine Zivilisation, eine Infrastruktur. Es ist eine Stadt, die all das bietet, was wir Menschen brauchen. Sie bieten Anteil am Ruhm der Stadt. Schaut, wir bauen einen Turm, der wird überall bekannt sein. Und du musst nur sagen, ich wohne da, wo der Turm ist. Und alle wissen Bescheid. Hauptsache, die Menschen bleiben an einem Ort und ziehen nicht fort. Das ist ihr Gedanke. Industrie, Handel, Verkehr, Wirtschaft. Es wurden sicherlich viele Pläne zur Förderung der Lebensqualität und des Wohlbefindens in der Stadt gemacht. Wir wollen die Menschen halten. Aber es gibt ein Problem. Diese Pläne waren gegen den Willen Gottes. Woher wissen wir das? In 1. Mose 9, Vers 1 segnet Gott Noah und seine Söhne und er sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Füllt die Erde. Sie sollen sich verteilen, die ganze Erde bevölkern. Und was machen sie? Sie gehen ein paar Schritte nach Osten und sagen, oh, hier ist es aber schön. Das reicht eigentlich schon. Hier bleiben wir und zwar alle zusammen. Es sind verkehrte Pläne. Ja, es sind eigensinnige Pläne. Und auch das macht dieser Text deutlich. Unsere Herzen sind voller eigenmächtiger Gedanken und eigenwilligen Zielen. Und das ist auch eine Verwirrung unseres Herzens durch die Sünde. Wir richten Pläne auf, wir machen uns Gedanken, wir formulieren Ziele gegen Gottes Willen. Dort in Babel haben sie den direkten und klaren und bekannten Plan Gottes verkehrt und ihren eigenen Plan darüber gelegt. Mit einem groß ausgebreiteten, ausgefalteten Konstruktionsplan zum Städtebau haben sie den offenbarten Willen Gottes schön zugedeckt. Und wie gesagt, der Turm war wahrscheinlich eine Art Tempel. Doch er diente nicht zur Verehrung des wahren Gottes, sondern zur Erfindung eigener Götter, einer eigenen Religion. Aus Babylon stammt der Ursprung der Astrologie, die Sternenkunde mit ihren Tierkreiszeichen. Die Götterwelt der Griechen und der Römer und teilweise auch der Ägypter gehen zurück auf die Sterndeuter Babylons. Vielleicht war der Turm also eine Art Sternwarte, die als Tempel diente. Und mittels der Sterne und ihrer Symbole meinte man, den Willen Gottes festzustellen. Das Reden der Götter zu hören. Und das ist schon sehr praktisch. Das ist schon sehr nützlich, denn die Priester, sie konnten selbst erklären, was der Plan und Wille Gottes ist. Ist das nicht fantastisch? Sie stiegen den Turm auf, guckten die Sterne an, deuteten das, was sie da an für Bewegungen sahen und sagten, das ist der Wille Gottes. Das ist der Plan Gottes. Das ist das Wort Gottes. Und so konnten sie ihren eigenen Willen zum Willen Gottes erklären. Praktisch, oder? Dieser Versuchung liegen fast alle Religionen zugrunde. Ja, all die menschengemachten Religionen. Selbsternannte Ausleger, die ihre eigenen Pläne machen, ohne Gott, aber geschickt darin sind, ihre Pläne und Ansichten, ihre Wege und Ziele als göttlich, als weise und gesegnet zu erklären. Und wieder. Lasst uns unsere Herzen prüfen und alle Gedanken des Eigenwillens wehren. Unsere Herzen lassen sich so leicht betrügen. Und selbst in unserer christlichen Welt, es gibt so viele Formen, in der Menschen auf die Umstände und die Begegnungen in ihrem Leben schauen oder irgendwelche zusammenhangslosen Stellen in der Bibel zitieren und es eigenmächtig auslegen und sagen, das ist der Weg und der Wille des Herrn. Ich habe hier eine Privatoffenbarung, das ist das, was Gott mir sagt. Diesen Weg, den ich gehe, das ist der Weg des Herrn. Und die Bibel fordert uns nicht auf, nach einem verborgenen Willen Gottes zu suchen, sondern die Bibel fordert uns auf, den offenbarten Willen Gottes zu tun. Und in den Dingen, die nicht direkt benannt sind, sollen wir um Weisheit von Gott bitten und die biblischen Prinzipien gebrauchen, um unsere Motive und unsere Mittel und unsere Ziele zu prüfen. Bei den Entscheidungen, die wir treffen, lasst uns achtsam sein vor dem Betrug des Eigenwillens, vor den eigenmächtigen Handeln, vor den eigenmächtigen Plänen. Andere Menschen können vielleicht schnell gewonnen werden für unsere Pläne, aber nicht Gott. Egal wie hoch wir den Turm bauen, wir können Gott nicht für unseren Plan gewinnen, wenn wir gegen seinen Plan und gegen seinen Willen handeln. Wo Gott nicht das Haus baut, da bauen alle Arbeiter umsonst. Fördere darum deine Einsicht und Weisheit durch das Wort Gottes. Es ist so töricht, aber der Befehl, die Erde zu bevölkern, das war nicht zum Schaden der Menschen. Es war ein Segen Gottes. Gott segnete Noah und seine Söhne und sagt, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Das war ein Segen Gottes, gegen den sich die Menschen hier auflehnen. Es war kein Fluch. Der Plan der Menschen, der erschien so gut und so vernünftig, aber er war es nicht. Gottes Wege führen zur Glückseligkeit. Gottes Wege führen zum Segen. Gottes Wege führen zur wahren Erfüllung. Aber unsere Herzen sind verwirrt und verdunkelt und das Vertrauen auf Gottes gute Absichten wird somit verkehrt. Unser sündiger Eigenwille, unser eigenmächtiges Denken verhindert die rechte Sicht auf Gottes Güte uns gegenüber. Dass wir dem Wort Gottes vertrauen und wissen, der Herr meint es gut mit uns. Er ist nicht der kosmische Spaßverderber, der uns alles Gute vorenthalten will. Ganz im Gegenteil. Das, was Gott sagt, das, was Gott plant, sein Ratschluss ist gut. Und da, wo wir nach wahrer Erfüllung, nach wahrem Glück suchen, nach wahrer Seligkeit, da finden wir es nicht in unserem eigenen Willen und in unseren eigenen Plänen, sondern in dem Willen und den Plänen und den Wegen Gottes. Und wer gegen Gottes Wege rebelliert, der schadet sich selbst. Darum nennt die Bibel die Ungläubigen Narren. Es ist ein Selbstbetrug. Es ist eine Verwirrung des Herzens. Und deshalb lasst uns weise werden, Gott zu erkennen, seinen Wegen zu vertrauen, sein Wort festzuhalten und vorsichtig zu sein, eigene Absichten nicht so schnell zu verfolgen, sondern zu bedenken, steht es im Einklang mit dem Wort Gottes? Dient es der Ehre Gottes? Bin ich hier ungehorsam gegen einem Gebot der Schrift oder einem klaren Prinzip in der Bibel? Und vor allem gibt es ein klares Gebot und Willen Gottes für dein Leben. Glaube an den Herrn Jesus und vertraue nicht auf deine eigene Kraft. Alle unsere Bemühungen, alle unsere Arbeiten, alle unsere Werke, alle unsere Spenden, alle unsere Aktivitäten reichen nicht aus, um den Segen Gottes zu verdienen. Wir haben es gerade in Micha 6 gelesen. Aber Jesus, er trat in den Garten Gethsemane und sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er starb am Kreuz als unser Stellvertreter. Und er hat den Willen Gottes vollkommen getan und damit ist er die Verbindung zwischen Himmel und Erde geworden. Er ist die wahre Himmelsleiter, auf den wir den Segen Gottes empfangen können, durch den wir im Glauben Gottes Gnade und Segen erfahren können. Lies sein Wort und werde weise zur Rettung. Glaube an den Herrn Jesus und vertraue nicht auf deine eigene Kraft. Und ein letzter Punkt wollen wir hier noch behandeln, verfehlte Einheit. Verfehlte Einheit. Unser Predigtext beginnt mit einer durchaus schönen Beschreibung. Und alle, die es schon mal schwer hatten, eine Fremdsprache zu lernen, sie werden sich vielleicht danach sehnen, was hier steht. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Das würde vieles einfacher machen, oder? Das klingt nicht nur schön, weil man keine Fremdsprache lernen muss, sondern keine Wörterbücher braucht, keine Übersetzer einstellen muss. Nein, es klingt so schön, weil es eine Einheit beschreibt, die wir uns gar nicht mehr so richtig vorstellen können. Eine Verbindung. Ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter, Sprachform und Sprachschatz sind gleich. Hier ist von einer Einheit die Rede auf unterschiedlichen Ebenen. Später im Text heißt es, sie sind ein Volk mit einer Sprache. Hier ist eine Zusammengehörigkeit, hier ist eine Verbindung, hier ist eine Einheit, hier ist Beziehung. Aber gerade darum ist dieser Punkt auch so traurig. Und als ich darüber nachgedacht habe, wurde ich sehr betrübt. Dieses große Privileg einer einheitlichen Sprache, dieses Privileg dieser Verbindung und dieser Verbindungsmittel gebrauchen die Menschen zur Sünde. Gerade diesen wertvollen Schatz missbrauchen die Menschen. Das, was sie so sehr verbindet, die Sprache ihres Mundes, sie offenbart eine andere Verbindung, die noch stärker ist, nämlich das Reden ihres Herzens. Mose zitiert hier auffällig oft die direkte Rede der Menschen, wörtliche Rede. Ich lese mal die Verse 3 und 4. Und sie sagten einer zum anderen, auf, Lasst uns Ziegel streichen und hart brennen, und der Ziegel diente ihnen als Stein, und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen: Auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel, so wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Fällt euch etwas auf? Sie sprechen viel zueinander. Sie ermutigen einander mit diesem doppelten Auf. Manche übersetzen auch wohlan oder kommt. Sie motivieren, sie spornen einander an. Sie reden gemeinschaftlich. Lasst uns, wir wollen, für uns, damit wir uns nicht. Sie reden sehr einheitlich. Sie reden sehr gemeinschaftlich. Hier ist ganz viel Beziehung, hier ist ganz viel Interaktion. Doch die Grundlage ihrer Einheit ist nicht ihre einheitliche Sprache, sondern ihre sündigen Herzen. Diese Einheit baut auf der sündigen Ruhmsucht und dem sündigen Eigenwillen eines jeden Einzelnen. Solange sie einander vormachen können, dass die Pläne im Interesse des Einzelnen stehen, wirkt es wie eine große Gemeinschaft. Lasst uns einen Namen machen, und jeder denkt, ich habe einen großen Namen. Oh, dann klappt es. Dabei ist es nicht das Interesse am Wohl des anderen, sondern die gleiche Sünde, die aus all den Herzen spricht, die sie gemeinschaftlich gegen Gott rebellieren lässt. Hier ist eine Einheit der Sünde gegen Gott. Die Verwirrung der Sprachen sorgt dafür, dass die ganze Menschheit sich die sündigen Herzen nicht länger in der Art vereinen, dass die Schuld immer größer wird. Gott verwirrt die Sprachen, damit die sündigen Herzen sich nicht in dieser Weise vereinen, dass die Sünde überhand nimmt. Gott trennt gnädig zum Guten. Die Sprachverwirrung, sie soll ein Übermaß an Sünde verhindern. Wegen einer bestehenden Einheit der Menschen. Es sind alles Kinder Adams. Ja, und er bereitet den Segen der Ausbreitung trotz der Sünde und der falschen Gedanken und der verkehrten Pläne der Menschen. Er verwirrt die Sprachen, damit die verfehlte Einheit nicht noch mehr Schuld auftürmt und Gott zum vorzeitigen Gericht provoziert. Gott hat versprochen, ich werde die Erde nicht noch einmal mit einer Sündflut ertränken. Nicht noch einmal die ganze Menschheit vernichten. Und damit er dieses Gericht, wie versprochen, nicht vorziehen muss, verwirrt er hier die Sprachen. Und somit sind die Sprachen Segen und Fluch zugleich. Nun, die Gemeinde der Gläubigen soll ein Gegenbild zu Babel sein. Ein Gegenbild zu dieser verfehlten Einheit Babels. Die Gemeinde ist der Ort, wo nicht die gleiche Sündenhaltung, sondern der gleiche Glaube uns in Liebe verbindet. Wo eine Einheit basiert, nicht auf den gleichen sündigen Interessen, sondern eine Einheit geschenkt im Glauben, in Liebe. Da, wo die Einheit ist, trotz aller Unterschiedlichkeit, im Alter, im Umfeld, in Herkunft und ja auch in Sprache. Das Pfingstwunder ist verknüpft mit Babel. Da, wo Jesus groß gemacht wird, wo wir sagen können, wir sind eins. Wir tragen in Trauer die Schwächen und Sünden des anderen, wenn es nötig ist. Doch das ist nicht, was uns verbindet. Uns verbindet Christus, seine Gnade, seine Vergebung, sein Geist, seine Liebe, seine lebendige Hoffnung, die er gibt, die wahre Einheit, die er schafft. Das verbindet uns. Und ihn rühmen wir mit all den Sprachen, die uns zur Verfügung stehen. Wie wir gesungen haben, oh, hätte ich 1000 Zungen nur, zu rühmen seine Tat. Lasst uns diese Glaubenseinheit fördern, miteinander. statt übereinander zu sprechen. Einander zu ermutigen, anstatt zu kritisieren und niederzumachen. Auf das Wohl des anderen bedacht zu sein, zur Ehre Gottes. Um eine Einheit zu fördern, die Babel nicht kannte, aber die Christus wirkt. Und das ist schwerer, als diese sündige Einheit zu fördern, denn die Einheit Babels ist angeboren. Die Sünde ist uns angeboren. Die Vereinigung desgleichen unter Sündern ist nicht schwer. Aber die geistliche Einheit ist es, die Gottes Geist wirkt. In uns und durch uns, Stück für Stück. Es ist auch ein Bauprojekt. Dass wir die gleiche Sprache des Lobes Gottes sprechen, des bekennenden Glaubens, der demütigen Liebe. Möge Gott uns dazu helfen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir danken dir für deine Liebe, die du erwiesen hast, dass du nicht bei all dem Stolz unseres Herzens, bei all den verkehrten Plänen, diesen Irrwegen, die wir gehen, bei all den falschen Verbindungen, die wir eingegangen sind und so geneigt sind einzugehen, dass du nicht einfach dreingeschlagen hast. Damals in Babel und heute, hier und jetzt. Dass du nicht einfach vernichtest, sondern Geduld hast, langmütig bist. Und in all der Verwirrung unseres Herzens, in aller Verwirrung der Menschheitsgeschichte, du dein Reich aufbaust. Du deine Gemeinde baust, du etwas wirkst, was so gänzlich nicht von dieser Welt ist. Neues Leben, Glauben in Christus, liebevolle Einheit, ein neues Reden. Herr, wir beten dich an für deine Gnade, für dein Evangelium, dass Christus am Kreuz erhöht wurde, wegen unserer falschen Ruhmsucht, wegen all unserer Sünde, die sich aufgetürmt hat bis zum Himmel. Herr, wir bitten dich, dass du uns an diesem Tag und auch in dieser Woche beistehst in deiner Gnade, dass wir lernen, unsere Herzen zu prüfen, im Lichte deines Wortes. Herr, dass wir nicht wuchern lassen, die sündigen Gedanken des Herzens, diese Verwirrungen, die all unsere Gesinnung verdreht und verkrümmt, sondern hilf, Herr, dass wir schauen auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus, wir bitten dich, präge in uns dein Bild, forme uns durch deinen Geist, dass wir dir ähnlicher werden. Dass wir lernen, sanftmütig zu sein und von Herzen demütig. Dass wir lernen, nicht unseren Willen, sondern den Willen Gottes zu folgen. Hilf uns zu sehen, Herr. Gib uns dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns führen. Herr, und überführe uns von aller Sünde. Überführe uns und weise uns zurecht. Zeige uns auf, Herr. Wie wir wandeln können, wie wir leben können, wie wir wirken können, dass tatsächlich dein Name geehrt wird, dass du gerühmt wirst, dass unser Leben dazu dienen kann, dass du verherrlicht wirst und wir auch mit unserer Zunge, mit unserem Mund dich preisen, mit aufrichtigem Herzen. Denn Herr, dir gebührt aller Lobpreis. Wir bitten dich um deine Gnade dafür. Amen.